Ja, so Podcasts machen voll Bock, ey.
Hallo und willkommen zur 20. Folge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball, powered by Byver. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Denn zu Gast ist niemand anderes als Paul Zipser. Zum ersten Mal wird er heute öffentlich über seine Hirnblutung, seine Operation, die Folgen und den langen Weg zurück auf das Basketballparkett sprechen. Viel Spaß.
Und heute zu Gast bei Open Court, zum zweiten Mal. Und ich sage das öfter, aber heute mache ich es wirklich. Ich bin froh, dich zu sehen, Paul Zipser.
Servus. Schönen guten Tag.
Wir saßen hier, ich glaube, es war im März vergangenen Jahres, als das Ganze hier losging, am allerersten Termin und haben ein bisschen gesprochen. Ich weiß, du kamst zu spät, ne, weil du eine halbe Stunde länger geworfen hast und so.
So wie immer,
ja. Soll ja auch so sein. Und dann haben wir einfach gesprochen über Basketball etc. pp. Und jetzt sitzen wir hier, ja, ein Jahr später und reden über was ganz anderes, denn ich glaube, keiner weiß wirklich, was mit dir die letzten Wochen und Monate los war.
Ja, also ich glaube, die ein oder anderen Leute da draußen haben ja ein bisschen was mitbekommen. Ich glaube, Bayern hat es auch von Anfang an, seit, sage ich mal, Tag 1 eigentlich im Griff gehabt. Und mir ging es auch darum, dass viel erstmal privat bleibt und dass man erstmal guckt, dass da jetzt überhaupt nicht geredet wird und dass andere Sachen vielleicht im Vordergrund stehen. Und jetzt ist so ein bisschen der Zeitpunkt, dass ich mich so gut fühle, dass ich einfach auch darüber ganz normal reden will.
Genau, und lass uns vielleicht das Ganze auch chronologisch aufbauen, weil ich denke, das ist in dem Fall jetzt wirklich auch wichtig, dass wir Schritt für Schritt vorgehen, die Leute ein bisschen mitnehmen, einfach was passiert ist, was danach kam, wie es dir heute geht, all diese Dinge. Erklär doch mal, wie ging das Ganze los? Ihr hattet das Halbfinale gegen Ludwigsburg, ich glaube im dritten Spiel hast du noch ganz normal mitgewirkt und was ist dann passiert?
Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, welches Spiel es dann war, aber es war das letzte Spiel, also das Entscheidende dann bei uns zu Hause. Einen Tag vorher, ich war einfach essen mit Freunden und ich habe einfach irgendwann, wir hatten einfach eine spaßige Runde so gefühlt und ich habe dann, ich kann mich an nichts mehr erinnern, sag ich ehrlich, also ich kann mich an wenig Sachen erinnern. Aber ich habe so ein bisschen jetzt im Vorhinein zu dem Podcast auch ein bisschen die Jungs oder die Leute gefragt, dass ich dann irgendwann auch von mir aus gesagt habe, ey, ich will jetzt irgendwie nicht noch ein Dessert oder irgendwas, weil ich habe ein bisschen Kopfweh so. Genau, und dann habe ich jetzt nicht super geschlafen. Ich hatte jetzt keine sehr schlimme Nacht, aber ich habe ein bisschen mich halt nicht super gefühlt und am nächsten Tag, weil ich auch ein bisschen mit dem Oberschenkel und mit dem Knie hatte, habe ich MRT geplant gehabt und dann sollte ich da am Spieltag noch vorm Shootout hin, bin hingefahren, MRT gehabt, habe dann auch ein bisschen Schlaf nachholen können beim MRT, bin dann zurückgekommen und dann wollte ich einfach beim Shootout austesten, wie das Knie sich so anfühlt und dann haben wir machen immer so ein paar Runden, einfach nur gerade am Showround, um ein bisschen warm zu werden überhaupt, einfach Korbleger ums Feld laufen und dann habe ich einfach gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und dann hat mich Jörni, also unser Chefphysio und Andrea dann eigentlich auch zusammen, wirklich die beiden, gesagt, okay, heute, also Showround, nichts machen, gehst jetzt ein bisschen nach hinten, dich ausruhen, dann schläfst du schön und dann gucken wir zum Spiel, wie es ausschaut. Und dann habe ich das auch gemacht und dann zum Spiel bin ich nochmal hingefahren, auch in dem bisschen Unwissen, ob ich jetzt überhaupt spielen kann oder nicht, weil ich hatte immer noch das Knie und im Vordergrund war auch die ganze Zeit das Knie eigentlich, ob ich da überhaupt spielen kann und dann das zusammen mit den Kopfschmerzen, weil selbst dachte ich habe halt mehrere Leute gefragt und es hat sich so alles so ein bisschen angehört, als wäre das eine Migräne. Und ich hatte noch nie eine Migräne, deswegen konnte ich selbst nicht einschätzen. Und ich habe aber kurz vorm Spiel auch gemerkt, es funktioniert auch, einfach die Kombination funktioniert nicht. Und dann hat mich Andrea auch nicht spielen lassen. Und am nächsten Tag, ich sollte halt nach einem guten Schlaf die Docs anrufen, wie es aussieht. Und am Abend habe ich noch zu meiner Frau gesagt, ey, ich fühle mich viel besser schon. Also ich glaube, morgen geht's.
Ja.
Und dann wache ich morgens auf und ich habe halt Taubheitsgefühle. was ich noch nie hatte. Und ich dachte, okay, das, also so ein bisschen was habe ich mitbekommen, wie ein menschlicher Körper funktioniert. Und dann habe ich einen Doc angerufen und habe gesagt, okay, das kann jetzt nicht richtig sein. Ja, und dann hat einer unserer Docs, also es waren mehrere, hatten einige Aufgaben, hat mich Tom abgeholt. Ich glaube, er war auch mal hier.
Okay, ja klar.
Genau, und ab dem Zeitpunkt eigentlich, wo ich runter bin und zu seinem Auto, habe ich komplett auf Schlafmodus. Und den ganzen Tag habe ich eigentlich nicht mehr viel gemacht überhaupt. Ich war einfach die ganze Zeit nur am, ich will die Augen zumachen, ich will liegen und fertig. Ja, und das war, glaube ich, der Samstag. Und ja, dann haben wir MRT, haben ein paar Tests gemacht. Und dann am Montag, ich glaube am Montag oder am Sonntag, ich bin mir nicht sicher, war dann eigentlich klar, okay, da wäre eine OP vonnöten. Man könnte es auch anders machen. Und ich habe dann mit dem Professor Dr. Meyer auch noch mal länger geredet, weil auch viele Menschen, die dann sowas hätten, je nachdem, wie alt man dann ist und wie die Lebenssituation ist, ob man dann so eine OP überhaupt machen will. Und dass es auch eine Chance gäbe, dass es halt eben nicht so gut ausgeht. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss das machen. Und dann haben wir uns noch mal ein, zwei Tage, oder Basti eigentlich, Dr. Talker, der eigentlich fast immer bei unseren Spielen auch ist und unser Chefarzt, hat es dann wirklich optimal gemanagt, wie dann das Team drumherum ist. Also da sind einfach viele Sachen, wo ich mich zu dem Zeitpunkt auch nicht in der Lage gefühlt habe, irgendwie drüber nachzudenken überhaupt. Ja. Hat er alles geregelt, auch im Hintergrund. Und ja, so dass von Montag oder von Sonntag bis Mittwoch wurde alles geklärt und am Mittwoch dann die OP eben.
Das war jetzt eine Menge, da müssen wir mal einen Schritt zurückgehen. Also du wurdest diagnostiziert mit so einem Cavernom, also mit einer Blutung am Hirnstamm. Also sehr, sehr weit drin, natürlich auch im Kopf, an der Stelle, wo man jetzt auch nicht unbedingt sofort hinkommt. Was man einfach, weiß ich, wie es im Knie wäre, ne? Man steckt da halt.
Ja genau, es ist hinten so am Ohr, es ist am Kleinhirn, zu einer Stelle, wo die noch relativ außerhalb ist, sodass man noch irgendwie hinkäme. Also es war schon eine beschissene Stelle. Ja, und es hat halt, also diese Art fängt halt irgendwann an, in der Lebensdauer irgendwann an zu bluten. Also das ist einfach so, auch für alle da draußen, die irgendwie immer noch denken, dass es vielleicht mit der Impfung zu tun haben sollte. Das habe ich im Nachhinein ein bisschen mitbekommen. Also es hat absolut nichts damit zu tun.
Also muss man sagen, es ist dann so eine Fehlbildung, die angeboren ist.
Genau, eine angeborene Fehlbildung. Genau. Ganz viele Leute, die es irgendwo auch haben, wenn es an der Stelle ist, die nicht so wichtig fürs Gehirn ist, die merken gar nicht, dass es blutet und sterben dann irgendwann mit 80, 90 und wissen gar nicht, dass sie diese Blutung hatten. Ich hatte das einfach nur an einer sehr beschissenen Stelle, deswegen habe ich es direkt gemerkt. Ja, und dann sind einfach mehrere Zentren, die für verschiedene Sachen zuständig sind.
Also Koordination, Atmung, es ist ja alles da hinten mit drin.
Ja, mit Atmung hatte ich jetzt kein Problem, aber Koordination viel. Auch die ganze rechte Seite, ich spüre, wenn ich jetzt links und rechts Standwaage zum Beispiel, also nur auf einem Bein stehen, ist wie zwei Welten oder rechte und linke Hand. Ja. Also ich merke, dass meine ganze rechte Seite einfach von Anfang an sehr betroffen war und immer noch, also es wird schrittweise wie alles andere besser, aber ich merke immer noch einen Unterschied.
Du hast Sebastian Talker bereits angesprochen, euren Teamarzt. Wir wollen jetzt mal kurz von ihm hören, was genau damals passiert ist und worin auch die große Gefahr, letztlich das große Glück des schnellen Handels bestand. Hallo Basti, schön, dass du Zeit hast. Aus deiner Ärzte-Sicht, erklär uns Laien doch mal die Situation um Paul damals.
Ja, hallo, servus zusammen. Also bei Paul war folgende Situation. Beim Ludwigsburg-Spiel hat er über Unwohlsein geklagt und hat sich einfach schlecht gefühlt und kam deswegen auch nicht zum Einsatz. War aber relativ unspezifisch zu dem Zeitpunkt noch. Als wir dann am nächsten Morgen mit ihm telefoniert haben, hat er gesagt, ihm wird zunehmend schwindelig und vor allen Dingen hat er über eine pelzige Zunge geklagt. Und da sind natürlich sofort hellhörig geworden und haben ihn umgehend ins Krankenhaus gebracht, zur weiteren Abklärung, zunächst nach Bogenhausen, wo umgehend auch eine neurologische gründliche Untersuchung erfolgte und eine CT-Diagnostik. und bei der Diagnostik kam eben ein eingebluteter Hirntumor am Hirnstamm raus, ein sogenanntes Kavernom. Das ist, kann man sich so vorstellen, wie eine wie ein Luftballon, der mit Gefäßen gefüllt ist, und diese Gefäße, die haben zum Bluten angefangen, wo letztendlich dann es zu einer Volumenausdehnung kommt, und das hat diese Symptomatik verursacht. Das Problem ist die Lokalisation von dem Ganzen gewesen. Das heißt, das ist ein sehr sensibler Bereich am Hirnstamm, und da liegt unter anderem das Zentrum für die Koordination und für die Atmung und das Sehen, und das macht das Ganze so gefährlich. Das Problem bei dieser Art von Gefäßmissbildungen ist, wenn die mal zum Bluten anfangen, dann haben die ein sehr hohes Risiko, dass die nochmal bluten nach einer gewissen Zeit. Und wir haben dann umgehend mit allen Spezialisten telefoniert, und das erfolgt die Verlegung nach ins Recht der ISA zum Professor Meyer, und da ist, glaube ich, eine Stelle, wo man sich nochmal ganz, ganz herzlich beim Professor Meyer und dem gesamten Team vom Recht der ISA bedanken für die Top-Betreuung da, weil die Behandlung oder beziehungsweise die Operation in dem Bereich wirklich hoch kompliziert ist. Also selbst die allerbesten Operateure weltweit kommen da an ihre Grenzen, und ich glaube, der hat einen exzellenten Job gemacht. Und somit auch ein riesen Grundstein gelegt, dass der Paul wieder jetzt da ist, wo er gerade ist.
Ich stelle mir das so krass vor, denn ihr seid ja alles, sag ich mal, Orthopäden, Sportärzte, natürlich im Stab des Teams, und dann kriegt ihr diese Symptomatik von Paul da mit. Und ihr, das ist ja echt nicht euer Fachbereich. Also habt ihr auch so ein bisschen, klar, seid hellhörig geworden, aber konntet ihr schon irgendwie euch vorstellen, welche Richtung das ging, als ihr das gehört habt von ihm?
Nein, ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das ist, also wir sind ja selber alle, also in unserer Fachausbildung, also ich bin jetzt zum Beispiel Orthopäde und Unfallchirurg, war aber ein Jahr auf einer neurochirurgischen Intensivstation eben im Bereich der ISA. Und habe da viele solche Fälle mitbekommen, und die taube Zunge, muss man sagen, das ist immer so ein Bereich, wo es dann immer hellhörig wird. Und das, ich dachte zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, dann kannst du was anderes, und zwar, dass es eventuell eine Reaktion auf die Impfung ist, die er vor kurzem erhalten hatte. Und da gibt es eine ganz seltene Komplikation, das ist eine Hirnvenenthrombose, die auch mal eine ähnliche Symptomatik auslösen kann. Und das wollten wir eigentlich ausschließen durch die ganze Diagnostik. Und deswegen haben wir da wirklich umgehend gehandelt, dass man bei der Symptomatik, weil ihm ging es eigentlich zu dem Zeitpunkt relativ, also eigentlich sehr gut, muss man sagen, dem Schwindel und leichten Kopfschmerzen und eben zu Beginn Koordinationsstörungen im Krankenhaus war da noch nicht viel geboten. Es war auch so ein Zeitpunkt, wo mehrere Spieler Migräneprobleme hatten, wetterbedingt und vielleicht auch durch den Stress, und war sicher auch beim Paul im Raum gestanden, und dass sowas rauskommt, muss man zu dem Zeitpunkt sagen, hätte von uns keiner mit gerechnet.
Ich finde das so krass, denn wenn man überlegt, also ich glaube, ich könnte es ja sagen, es war ja auch in der Presse, also er wurde ja mit Johnson & Johnson geimpft, und da gab es eben diese Komplikationen, die du auch schon genannt hast. Wenn es dieses Bild nicht gegeben hätte, wenn man nicht gewusst hätte, okay, bei Johnson & Johnson kommt das in ganz, ganz seltenen Fällen vor, hättet ihr dann trotzdem so reagiert? Oder hättet ihr gesagt, okay, also aller Wahrscheinlichkeit nach ist es schon eine Migräne?
Nee, wir reagieren bei solchen Geschichten immer. Also sofort im Profisport siehst du, also noch generell, bei so einer Symptomatik ist bei uns wirklich immer eine fachärztliche Mitbetreuung, das heißt durch einen Neurologen schnellstmöglich gegeben. Und wie gesagt, die taube Zunge ist für mich einfach ein Bereich, und bei der anderen Symptomatik, der Paul gegeben hatte, umgehend zu handeln. Also da gibt es keine Diskussion, weil da darf nichts übersehen werden. Und da sind wir wirklich immer Gewehr bei Fuß und haben natürlich ein super Netzwerk an Leuten, die uns da unterstützen. In der Neurologie auch teilweise mittlerweile mittels Telemedizin. Das heißt, wir lassen die Spieler, also wenn in die Richtung ein Problem ist, lasse ich die teilweise auch wirklich mit der Telemedizin derzeit schon mit untersuchen, beim geringsten Verdacht auf ein neurologisches, auch wie eine Gehirnerschütterung etc., also dass die einzelnen Fachbereiche da mitkommen. Ja.
Was wäre denn, Gott bewahre, aber wir wissen ja, dass es gut ausgegangen ist, aber was wäre denn wirklich der Worst Case gewesen jetzt bei dem Fall, was Paula hatte?
Der Worst Case, dass wirklich bleibende Lähmungen bestehen bleiben, ausgeprägte Koordinationsdefizite. Doppelbilder hatte Paul anfänglich auch ziemlich stark. Da hat man auch ein bisschen Angst davor, dass da Schwierigkeiten bleiben. Aber Worst Case ist sicher, dass das Atemzentrum, also nicht weit, das ist natürlich der Worst Case. Ja.
Jetzt muss ich natürlich fragen, wie ist es jetzt mit der Reha? Also er ist jetzt ja nur schon gut dabei, man sieht ihn auch vor den Spielen schon manchmal trainieren. Seid ihr jetzt noch viel involviert? Also hat man da jetzt auch noch ein besonderes Auge drauf? Oder kann man wirklich sagen, jetzt so gut wie das gelaufen ist, besser jetzt eigentlich gar nicht laufen können und jetzt geht das alles seinen Gang?
Ja, selbstverständlich haben wir da noch ein besonderes Auge drauf, aber das ist eigentlich mit der Operation, muss man sagen, und dem Verlauf jetzt ist das Risiko, laut den Experten wollen natürlich auch noch mehrfach war, nicht höher als bei jemand anders. Also wo der Paul jetzt steht, ist Wahnsinn, muss man wirklich sagen, für das, was er durchgemacht hat. Das ist eine richtig gut dabei von der Zeit auch, wie er alles macht. Also riesen Respekt an Paul, muss ich sagen, wie er das Ganze hingenommen hat, auch während der ganzen Geschichte, dass es passiert ist. Also Paul ist, wie man kennt, ein sehr ruhiger Typ, der wirklich, also da die ganze Zeit ganz besonnen war, alles wirklich vorbildlich gemacht hat, alle Untersuchungen, alles eine Riesenoperation, die ihm da im Vorfeld wurde ihm auch alles erklärt, was theoretisch passieren kann. Und der Paul war wirklich, wirklich Wahnsinn, wie der das Ganze aufgenommen hat und verarbeitet hat. Und danach auch in der Reha, wie er sich da ständig motiviert, weil das sind am Anfang wirklich kleine Schritte. Und man muss ja viele Sachen neu lernen oder wieder erlernen. Und das hat er wirklich wahnsinnig toll gemacht und auch eine riesen Unterstützung aus seiner Familie gehabt. Also das war wirklich ganz, ganz toll mit anzuschauen, muss man sagen.
Ja, da glaube ich, können wir alle froh sein, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Mensch, vielen Dank, Basti. Du hast sicherlich Patienten, die warten, wir wollen nicht zu lange warten lassen. Vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen uns auch mal im Audidom demnächst. Bis dahin, würde ich sagen. Danke.
Ja, alles Gute. Ciao.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du warst nicht unbedingt in der Lage, das alles so zu durchdenken, was da passiert ist, als du jetzt dann von den Ärzten abgeholt wurdest und so langsam aber sicher rauskommt, was da jetzt eigentlich los ist. Hast du das in dem Moment eigentlich klar verstanden oder hast du dich da wirklich so in die wohlmeinenden Arme der Ärzte gelegt und gesagt, ich check's eh nicht gerade, was ist das Beste jetzt?
Also ich habe alles verstanden, aber ich habe jetzt, ob das aktiv oder passiv war, versucht wenig drüber nachzudenken, weil ich A wusste, okay, ich kann jetzt eh nichts ändern und B, ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit Bayern und gerade dem Ärzteteam und dem medizinischen Stab. Und es gibt keine bessere Möglichkeit für mich eigentlich, wenn ich damit geboren werde und irgendwann diese Situation habe, dass es blutet und an dieser Stelle halt, dann hätte ich mir im Nachhinein, also ob das jetzt, also auf ein paar Wochen irgendwie kurz vorm Sommer, das wäre halt nicht, ich hätte das Finale gerne mitgespielt, aber dass dieser medizinische Stab mir zur Verfügung steht für diese Sache, ist optimal gewesen. Und ich wusste einfach in diesen Tagen, dass ich mich zu 100% auf die Jungs verlassen kann und dass ich da keine Sekunde drüber nachdenken muss. Und meine Schwester ist Ärztin, meine Mutter ist Ärztin und jetzt nicht das Fachgebiet, aber genau so Sachen, da weiß man auch, okay, die wissen, was abgeht, aber also zumindest einige Sachen, einige Wörter
Grundwissen haben die halt
sind immer wieder alarmierend und eben dieses Grundwissen und ab und zu vielleicht mal ein Halbwissen, wo man denkt, okay, ich weiß jetzt nicht zu 100% Bescheid, aber ich weiß, was es bedeuten könnte, auch für alle drumherum, also gerade meine Familie und meine Frau dann und meine Freunde war einfach von Anfang an optimal, dass, also was der medizinische Stab da geleistet hat.
Ja, vor allem überlege ich mir so, wenn jetzt eben nicht Basketball im FC Bayern wärst, sondern in Freiburg irgendwie noch in der Oberliga, Heidelberg natürlich, Heidelberg in der Oberliga, und du wirst ein bisschen schwindelig und dann gehst du vielleicht zum Hausarzt und dann gehst du in die Klinik und dann wirst du vielleicht nochmal nach Hause geschickt und das wird vielleicht gar nicht so schnell diagnostiziert, wie es bei dir jetzt der Fall war. Das ist ja wirklich auch im Endeffekt ein wahnsinniges Glück gewesen. Jetzt hast du schon angesprochen, du hast ja auch Ärzte in der Familie. Als jetzt die Diagnose dann kam, also war deine Familie direkt damit involviert? Haben die es dann über den Verein erfahren? Wie war dann diese Entwicklung von, du kriegst die Diagnose bis hin dieser Realisierung, okay, krass, das ist ja nicht nur ein Kreuzbandriss oder sowas, es geht halt um Leben und Tod.
Ja, meine Familie hat es direkt immer nicht vom Operateur selbst, einfach nur, weil der Dr. Meyer den ganzen Tag ganz viele Sachen und jeder versucht, irgendwie an den Rand zu kommen, weil er schon gerade in dem Gebiet vielleicht auch weltweit also führend ist. Aber was Basti dann, der hat, glaube ich, also ich war ja selbst nicht dabei, aber alle 30 Minuten bestimmt mit irgendjemandem von meiner Familie telefoniert wegen irgendwelchen, also wie oft meine Mutter oder meine Schwestern mir gesagt haben, ey, das war, wir haben Basti so genervt, echt, aber einfach dankbar, dass er so dahinter stand und auch so viel dann ja gemacht hat. Mhm. Also es hat ja nicht in erster Linie mit meiner Gesundheit zu tun, aber dass man so dann mit dem Umfeld umgeht und so Updates gibt die ganze Zeit, ist halt ja extremst.
Jetzt hast du ja schon gesagt, es waren einige Tage zwischen der Diagnose und dann der OP. In den Tagen, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, es ist ja nun mal keine normale Sportverletzung, wo man jetzt weiß, okay, dann mache ich ein halbes Jahr Reha und dann ist es wieder gut, sondern es ist ja wirklich eine heikle OP, wo wirklich auch viel schief gehen kann. Und ich meine, im Kopf, wo es ja wirklich um Millimeterarbeit geht, wenn da einer mal hustet, dann ist das halt auch schon schwerwiegend mit den Folgen. Hattest du Angst in den Tagen? Und hatte deine Familie Angst? Und wie seid ihr damit umgegangen?
Also über die zwei Tage hatte ich eigentlich keine Angst. Ich hatte eher, du kommst halt in was rein, du weißt, okay, ab Mittwoch zum Beispiel wird sich alles verändern. Jetzt erstmal. Aber jetzt so den Abend vor der OP war schon, ich habe ein paar OPs jetzt gemacht, aber das war schon auch emotional, ja. Also ein bisschen Angst könnte ich schon sagen, ja.
Ich würde es wahrscheinlich, also ich hätte nicht nur ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin, weil ich glaube, wenn das überhaupt, mal klar, ist egal, wann es hier passiert, wenn du nicht gerade 80 bist, dann denkt man natürlich, okay, was passiert denn nach Mittwoch? Also bin ich noch der Gleiche? Was ist mit meiner Familie, deiner Frau? Ich meine, sie steht ja auch am Anfang irgendwie von eurem Dasein als Familie irgendwann.
Ja, aber für mich war es ehrlich gesagt auch dann einfach das hinter mich bringen. Ich habe die ganze Zeit nur dazu gefiebert, so okay, ich weiß oder ich will das machen und jetzt diese jede Stunde bis dahin ist sozusagen eine gewonnene Stunde, sodass ich anfangen kann, mich darum zu kümmern, dass es mir besser geht und nicht, oh, der Mittwoch kommt immer näher, jetzt habe ich nur noch einen Tag, ich war im Krankenhaus, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen am Handy daddeln können, aber jetzt nicht irgendwie das Genießen oder irgendwas. Ich wollte es einfach nur hinter mich bringen und fertig.
Aber ich finde das krass, dass du sagst, du warst ein bisschen Angst am Abend vorher oder über die Tage hier am Handy gedaddelt. Ich glaube, ich könnte damit gar nicht, glaube ich, gar nicht umgehen. Ich würde mir tierisch Gedanken machen über meine eigene Familie, was die für eine Angst haben. Ich bin ein perplex, dass du dann so Angst, sozusagen so cool gewesen bist, augenscheinlich in diesen Tagen.
Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich keine Angst hatte, aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall weniger, einfach nur auch wegen meiner Person, wie ich selbst bin, irgendwie ein bisschen ruhiger und ein bisschen mich jetzt über irgendwelche, ich wusste ja, dass ich selbst nichts ändern kann. Also ich weiß, dass ich die perfekte Rahmenbedingung habe, den perfekten Arzt, das perfekte Team drumherum. Ich weiß, dass ich ein gesunder Athlet bin in einem guten Alter. Also wenn das irgendjemand sowas übersteht, dann habe ich die optimalen Voraussetzungen.
Krass, das ist ja wirklich eine sehr, sehr rationale Sicht der Dinge. Hast du in der Zeit mitbekommen, was in der Mannschaft los war? Denn die wurden ja auch informiert. Du lachst schon, also augenscheinlich weißt du, was da los war.
Ich weiß auch da nicht, welcher Tag, aber ich wusste, auch weil in den Medien das so ein bisschen rausgekommen ist und die, also Bayern wollte nicht, dass es von außen die Spieler informiert, sondern dass es eben von uns kommt. Dann haben sie Bescheid bekommen von Marco und von Ärzten und alles, und dass da eventuell auch jemand ihm es vielleicht nicht so gut gegangen ist zwischendurch. Das habe ich auch mitbekommen. Und ja, viele Spieler, oder ich kann mich echt nicht dran erinnern, aber ich glaube, alle Spieler haben danach, nach der OP, natürlich geschrieben und telefoniert oder irgendwas, was halt zu dem Zeitpunkt ging. Ja, aber ich habe viel mitbekommen, auch im Nachhinein.
Ich wollte gerade sagen, also warst du denn ansprechbar direkt dann nach der OP? Also ging das wirklich, dass man dich anrufen konnte, oder war erstmal komplett black?
Nee, das war black. Also ich habe am gleichen Tag, ich kann nicht sagen, was die nächsten 3 Tage passiert ist. Also, dass Sachen passiert sind, an diese kann ich mich erinnern, aber wann was war. Ich weiß, dass ich auch ein paar Komplikationen hatte, dass die OP ein bisschen länger gedauert hat als eigentlich geplant, weil er einfach versucht hat, wirklich den kleinsten Tropfen Blut da eben noch irgendwie zu finden und rauszubekommen. Also er wollte diesen Job wirklich perfekt machen. Deswegen hat es eben länger gedauert. Aber danach ging es mir noch nicht annähernd. Also ich war, sag ich mal, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann, aber ich glaube, ungefähr 5-6 Tage danach war ich erstmal in der, oder habe ich mir selbst zugetraut, dass ich jetzt auf mein Handy gucke.
Ach, okay.
Weil ich einfach davor, ging es mir nur drum, okay, ich hatte wirklich extremes Problem am Anfang mit überhaupt aufrichten, weil mein Kreislauf einfach so, also der war wirklich auf Null.
Ja.
Und auch, ob ich mich, also ich weiß noch, das erste, an was ich mich erinnern kann, war, okay, irgendwann sollten meine Bettlaken oder irgendwas gewechselt werden und ich war halt noch nicht in der Lage, irgendwie aufzustehen. Deswegen sollte ich mich einfach nur auf die Seite drehen. Und das, ich weiß nicht, das hat sich angefühlt wie 3 Stunden.
Krass.
Aber das war so eine Herausforderung. Und es war auch zwischendurch, gab es mal Komplikationen.
Was für Komplikationen?
Naja, immer wenn ich mich komisch gefühlt habe. Also ich habe da auch herausgefunden, zum Beispiel, weil ich früher immer, wenn ich krank war, ich konnte mich einfach nicht übergeben. Also wenn ich mich übergeben habe, dann habe ich immer gar keine Kontrolle gehabt.
Ja.
Und
das ging jetzt auf einmal.
Nee, dann wurde mir überhaupt nicht. Das ist da halt den Ärzten oder so aufgefallen. Und dann wurde halt mal untersucht, okay, ist da irgendwas? Und dann wurde halt festgestellt, okay, das ist nichts Schlimmes. Ist auch bei meiner Familie sonst, gibt es auch noch einen anderen Fall. Immer wenn es mir sehr schlecht geht, dann verliere ich mal für eine Sekunde das Bewusstsein. Okay. Und genau diese Sekunde ist halt die Sekunde, wo ich mich dann eventuell übergeben wollen würde.
Wow, okay.
Was eventuell eine...
Das ist ja auch nicht schlecht auf der einen Art, auf der
anderen
Art.
Ja, jetzt habe ich endlich eine Erklärung dafür.
Ja. Also wenn es dann... Okay, da müssen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen, denke ich, aber das ist schon krass, ja. Aber das hattest du dann ein paar Mal, als du dann da...
Ja, immer wenn es mir schlecht ging, habe ich keine Ahnung gehabt, wo ich die letzten 2-3 Sekunden, manchmal waren es auch 15 Sekunden war.
Boah, ich stelle mir vor, also wenn du jetzt schon wusstest, okay, das ist irgendwie immer so, dann war es vielleicht für dich nicht irgendwie was Neues, aber wenn dann so die Ärzte merken, oh Gottes Willen, der ist ja ab und zu immer wieder weg hier, ging da direkt wieder die Alarmglocken los?
Am Anfang ist es auch ganz normal, aber jetzt irgendwie nach einer Woche oder so, ich weiß noch, auch ein Event, was mit Jörni wieder zu tun hat, unserem Chef-Physio. Wir wollten halt, dass ich so früh es geht anfangen mit Krankenhausphysiotherapie, also einfach nur, dass ich bewegt werde, dass ich versuche, mich aufzurichten, dass ich versuche, mich hinzusetzen, dass ich irgendwann versuche, zu gehen. Und dann, als wir an dem Stadium waren, okay, jetzt kann Paul gehen, dann haben wir 2-3 Tage gewartet und dann kam Jörni das erste Mal und dann bin ich ihm direkt in den in den Schoß geflogen und bin eingeschlafen. Also haben wir es dann wieder sein lassen.
Wie eingeschlafen? Also bist quasi ohnmächtig
geworden? Ich bin wieder ohnmächtig geworden und das war halt, weil das 2-3 Tage davor gut funktioniert hat und ich nicht umgekippt bin, okay, warum ist es jetzt schon wieder der Fall? Ja, und dann wurden wieder ein paar Untersuchungen gemacht und dann, ob es jetzt Zufall, ein Zufallsbefund war oder nicht, kann man nicht wirklich sagen, aber dann wurde eine Lungenembolie festgestellt, wovon zum Beispiel auch bin ich im Nachhinein nochmal sehr dankbar, dass sowas auch niemand irgendwie mitbekommen hat und es bringt auch niemandem da draußen, das zu wissen, aber ja, und es hat einfach Sachen verkompliziert. Und gerade so Geschichten, das meine ich mit, wenn dann Wörter fallen und meine Mutter zum Beispiel Ärztin ist und sie weiß, okay, mit dem, was Paul jetzt am Kopf hat und mit dem, was jetzt in der Lunge stattfindet, das kann man einfach, wie man es behandeln wollen würde, mit Blutverdünner jetzt für die Lunge, nicht vereinbaren. Weil mit so einer Wunde im Kopf kannst du keine Blutverdünner nehmen. Und dann, das war der Grund, warum ich dann, ich weiß nicht mehr, seit vielleicht nach einer Woche, wie ich im Krankenhaus war ungefähr, dann auf Intensiv gekommen bin. Einfach nur Vorsichtsmaßnahmen.
Ja.
Also zu dem Zeitpunkt muss ich auch sagen, also es war ja warm, es war Sommer. Im Krankenhaus ist es jetzt nicht überall perfekt klimatisiert. Im Nachhinein war ich eher dankbar, dass sowas festgestellt worden ist. Ich bin auf Intensiv gekommen, es war wunderbar klimatisiert. Okay. Und ich bin da hingekommen. Also ich habe mich dann zwischendurch auch ein bisschen schlecht gefühlt, ehrlich gesagt, weil ich war dann in dem Dings, ich konnte laufen alles, ich habe Fußball lief, ich habe dann auf dem iPad immer wieder und dann Handy ging und ich habe eigentlich alles im Bett zumindest alles machen können. Und dann, wie gesagt, meine Frau kam seit Tag 1, glaube ich, durfte sie nicht kommen, Tag 2 war jeden Tag da. Mit Corona nur eine Stunde, aber sie war jeden Tag da, hat mir Sachen gebracht, ob das jetzt Essen, Trinken oder irgendwelche Snacks oder irgendwas war. Und dann konnte ich einfach da im Bett, da in der Intensivstation, sag ich mal, anfangen, wieder Sachen zu genießen überhaupt. Mhm. Das ist schon ein komischer Ort, das anzufangen.
Ja,
der Zeitpunkt war halt so.
Ich finde das so krass, wie du das jetzt erzählst. Und ich stelle mir so vor, also dass du wahrscheinlich da das auch irgendwie immer so, ja, okay, jetzt noch eine Lungenembolie, okay, passt schon, kriegen wir hin. Und zu Hause ist wahrscheinlich die Hölle los. Oder ist das jetzt nur so cool und rückblickend warst du im Krankenhaus schon anders drauf, als dann eine Nachricht nach der nächsten kam?
Nee, im Krankenhaus war ich eigentlich immer sehr fokussiert auf die Sachen, die ich jetzt verbessern oder die ich jetzt loswerden will. Also mir wurde gesagt, okay, je mehr du machst, also du versuchst, deinen Körper an alles wieder von neu zu gewöhnen. Mhm. Und ob ich dann ans Handy gehe und irgendwas mache, ist dann auch gerade für meine rechte Hand auch Training koordinativ. Ja. Oder mich aufzurichten, ist Training für meinen Kreislauf. Also habe ich versucht, ich hatte Langeweile, also du kannst ja eh nichts machen, du liegst ja dann da, und versucht so viel wirklich zu machen, wie es geht. Ab und zu habe ich mich übernommen, was ich dann direkt von meinem Körper auch gesagt bekommen habe. Mhm. Aber ich war eigentlich jeden Tag immer beschäftigt mit den Sachen, die ich halt jetzt als nächstes lernen wollte.
Also bist du ja schon rangegangen quasi wie ein Sportler an Training.
Ja, das ist halt der Typ, den man so als Sportler, den man hat, sag ich mal, den ich mit mir bringe, der hilft mir da halt extremst viel schneller wieder zurückzukommen. Gerade am Anfang nach der OP ist es ein Nachteil, sag ich mal, auch ein großer Mensch und einen sehr guten Fitnessstatus, einfach nur, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade so richtig ist mit Fitnessstatus, aber also es war für die ersten paar Tage beschissen, meinen Körper zu haben, weil andere Menschen Dinge hätte es vielleicht besser gehen können in den ersten paar Tagen. Aber danach für die Reha war alles, was ich mitbringe, mit Fitness, mit meinem Alter, war eigentlich gut. Mhm. Und ja, das ist eine gute Voraussetzung, was ich davor schon gesagt habe.
Gab es dann einen Punkt, wo es dann irgendwie, also erstmal, wo dann klar war, okay, also jetzt habe ich die ganzen großen Rückschläge hinter mir und jetzt kann ich wirklich anfangen und ich kann Vertrauen auch wieder in meinen Körper haben, dass ich jetzt, auch wenn er mir Rückmeldungen gibt irgendwann, das war jetzt zu viel, aber ich kann jetzt einfach trainieren, ich kann Reha machen und ich kann wirklich Vollgas geben in dem, was du dann machen musstest.
Das kam ziemlich spät, glaube ich. Einfach nur, weil ich immer wieder zwischendurch, egal, also am Anfang war es der Kreislauf und dann irgendwann hatte ich das Gefühl, ziemlich genau dann, wo ich dann in die Reha-Klinik gekommen bin, weil ich dann eigentlich darauf angewiesen war, auch okay, wir wollten, dass ich in die Reha-Klinik komme, wenn ich gehen kann. So, davor macht das noch nicht viel Sinn.
Ja.
Und es hat vom Zeitmanagement eigentlich eh gut funktioniert. Und bis dahin war einfach, also, dass ich mich irgendwie besser fühle und mehr Vertrauen zu meinem Körper habe. Also, ich habe auch da in der Reha-Klinik oder nach der Reha-Klinik manchmal auch Einheiten oder selbst nur eine therapeutische Behandlung gehabt, wo ich danach komplett, also jetzt nicht, dass es mir super schlecht ging, aber dass ich erstmal 2 Stunden mich ausruhen musste und liegen musste und schlafen musste. Also ein Vertrauen zu meinem Körper habe ich erst nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, wo ich wieder in die Halle eigentlich gegangen bin, bekommen, weil selbst da am Anfang war das oft, wenn wir irgendwas Neues versuchen auszutesten und irgendwie eine Drehung war mit, ich soll mich jetzt meinen Kopf drehen, dass ich einfach hingeflogen bin. Also, dass du weißt, wie dein Körper eigentlich funktioniert und wie er jetzt gerade funktioniert, das war halt immer oder ist immer noch ein Gap, aber war damals noch so ein Gap, dass ich, also wenn du sagst, ein Vertrauen zum Körper. Ich wusste bis vor ein paar Monate, sage ich mal, noch nicht, oder 2 Monate oder ja, ziemlich genau 2 Monate, nicht, was jetzt passieren könnte, wenn ich was Neues ausprobiere. Das ist schon ein sehr komisches Gefühl.
Hat man dir erklärt, woran das liegt? Also warst du da auch interessiert daran, wirklich diese Hintergründe zu verstehen, oder war dir nur wichtig, okay, also ich bin halt vorsichtig und wir gehen Step by Step und die ganzen Hintergründe brauche ich gar nicht.
Welche Hintergründe?
Also so im Sinne von, dass sie gesagt haben, pass auf, ne, wir haben da hinten das Blut rausgesaugt und genau, die Nerven, die da durchgehen, ne, das muss ich erstmal alles wieder beruhigen, dann müssen Synapsen sich neu verknüpfen. Also hat man die auch medizinisch so erklärt, was da passiert, gerade wenn du halt trainierst?
Ja, das wusste ich schon. Ja, auf jeden Fall. Und diese ganzen Sachen, auch mit nervlich, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll.
Also hat dir das geholfen, das Wissen? Also, weil ich meine, man kann ja sagen, okay, ich trainiere, ich mache was geht und sag mir nicht, was da passiert. Ich gebe Vollgas und ich höre mich hinein und, ne, und ich will das gar nicht wissen. Oder ist was für dich eine Hilfe zu sagen, okay, ich weiß ja, dafür ist das gut?
Also eigentlich ich hatte meine 3 Wochen Reha-Klinik und danach bin ich zum Kontrolltermin hergekommen. Und seit diesem Kontrolltermin hat der Dr. Meyer mir gesagt, okay, von meiner Seite aus funktioniert alles. Also die Wunde und so weiter, es müssen sich Nerven nachbilden, es muss das Gefühl, Koordination, dieses alles, was zerstört worden ist, muss sich nachbilden. Also alles, was du jetzt gerade nicht kannst, musst du genau gezielt trainieren, damit du das wieder verbessern kannst. Also das ist jetzt nicht schwer zu verstehen oder da hinterfragst du jetzt nicht irgendwelche Sachen. Und du weißt auch, wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert, dann weißt du ziemlich schnell eigentlich, warum es nicht funktioniert, was jetzt da noch nicht das Ding ist. Jetzt zum Beispiel am Anfang, wie ich angefangen habe zu joggen und joggen jetzt nicht mit Tempo, sondern diesen Unterschied von gehen zu joggen ist ja einfach nur, dass du auch diesen, dass der Kopf immer wieder abgefedert wird, sag ich mal. Also du hast ja immer diesen Impact. Mhm. Das habe ich davor noch nie so wahrgenommen eigentlich, weil dieser Impact ist jetzt nicht anstrengend für meine Füße oder für meinen Körper, sondern einfach nur, dass der Kopf immer so ein bisschen...
Diese Erschütterung.
Genau.
Ja.
Und dieses Abfedern war am Anfang, sagen wir mal, 2 Minuten jetzt nur ganz leicht dieses... Und dann habe ich Pause gebraucht. Und dann morgen geht's 5 Minuten und dann geht's 10 Minuten und dann gehst du mal raus und nicht mehr auf dem Laufband, sondern raus die hatten da oben in Bad Wiessee so einen Sportplatz, wo zum Glück nicht so viel war, deswegen hatte ich den immer.
Da hast du mal ein Instagram-Video, glaube ich, auch gepostet.
Ja, das kann sein, ja. Ja, und dann habe ich da erstmal gemerkt, okay, jetzt erstmal eine halbe Runde, dann eine ganze Runde. Und da ging es überhaupt nicht um Tempo, sondern nur um diese Erschütterung eben. Mhm. Und das kommt halt, weil das ist halt ein bisschen Störfaktor, dass da so eine Wunde immer wieder hoch und runter gerüttelt wird.
Mhm. Kamst du an den Punkt irgendwann in der Reha, wo du irgendwie auch so ein bisschen den Glauben mal verloren hast? Weil ich meine, diese Rückschläge kommen ja. Und dann kann ich mir vorstellen, gerade wenn es Rückschläge sind, wie du drehst den Kopf und du fällst um. Und wenn das vielleicht auch noch mehrfach passiert, dass man denkt, fuck, wird das überhaupt irgendwann mal gut?
Ja, also vor der OP wurde mir auch schon gesagt, welche Optionen es gibt. Mhm. Und nach der OP war erstmal Ansage, ich versuche jetzt meinen Alltag überhaupt hinzubekommen, dass ich, wenn ich jetzt vergesse Basketball, ich will alles außer Basketball jetzt erstmal abhaken, dass ich keine Probleme habe. Und wie ich dann gemerkt habe, da komme ich immer besser hin, da habe ich eigentlich keine, und wie schnell das auch ging, also es wurde mir eigentlich wöchentlich gesagt, okay, Paul, was kannst du jetzt? Ja, das habe ich jetzt in der letzten Woche gelernt, krass. Also das hätten wir niemals gedacht. Und das war öfters der Fall. Und ich habe gemerkt, wie schnell das geht. Ich habe es ja selbst an mir selbst sozusagen gespürt, wie schnell Sachen besser werden. Und ich hätte niemals irgendwie dran geglaubt, das könnte nicht zu 100% wieder, auch jetzt nicht, wiederkommen. Also ich hatte zwischendurch immer wieder Rückschläge oder was auch ganz normal ist bei einer Verletzung und auch ganz normal bei so einer Geschichte von vielleicht mal ein paar Tagen, wo ich konnte Sache A und dann 2-3 Tage später kann ich einfach nicht annähernd, ich hätte nicht dran denken können, dass ich jetzt, was weiß ich, mich umdrehe, zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel.
Ja.
Und dann habe ich geschlafen, nächster Tag, bester Tag bis jetzt. Also Achterbahn.
Ja.
Das ging wirklich, meine Reha ist wirklich eine reine Achterbahnfahrt. Stetig aufwärts, aber immer wieder auch wirklich mal eine Woche zurück. Und das habe ich so auch noch nie erlebt.
Wann hast du denn, oder hast du Angst gehabt, dass Basketball nicht zurückkommen kann, obwohl es diese Fortschritte gab?
Nee. Habe ich eigentlich nicht.
Mhm. Und du hast aber eben gesagt, dass du heute noch merkst, dass die eine Seite so ein bisschen schwieriger ist. Wie waren dann so die ersten Schritte wieder mit Basketball oder mit richtig schnell laufen? War das dann so, wie du es dir vorgestellt hast, oder ging das dann doch langsamer?
Das ging viel schneller, als ich gedacht habe. Also in der Reha-Klinik haben die auch eine Halle mit, also Basketballkörbe, und dann Klaus hat irgendwann, also mein verantwortlicher Trainer dann auch, hat irgendwann gesagt, ja komm, wir gehen jetzt einfach mal in die Halle nach deiner Einheit. Ich so, ja, der wird sehen, wenn ich einmal, also ich hatte oft auch oder lange ein Problem, wenn ich hochgucke, dann sehe ich nichts.
Ach, okay.
Das ist so wie so ein Umhang so. Ich gucke dann wieder runter, dann brauche ich 1-2 Sekunden, dann bin ich wieder da und oben sehe ich wieder nichts.
Krass.
Und dachte ich, okay, werfen funktioniert, du guckst nach oben zum Korb. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie... Und dann die erste Einheit war auch so gemischt, aber dann wirklich dieser Schritt von der ersten zur zweiten war so riesig. Ich dachte, was ist denn das? Also schon erschreckend. Das zieht sich auch durch. Wenn ich irgendwas das erste Mal versuche, ist es funktioniert, auch wenn ich es bei manchen Sachen nicht geglaubt hätte. Aber der Schritt vom ersten zum zweiten oder dritten Mal ist immens. Was dann auch ab und zu, wenn ich weiß, okay, jetzt nächste Woche probiere ich was Neues aus und ich weiß es aus den letzten Wochen, macht auch ein bisschen Spaß, ehrlich gesagt. Also dann zu sehen, okay, am Montag steht das auf der Agenda und da werde ich richtig beschissen drin sein und am Mittwoch werde ich richtig, also nicht richtig gut, aber werde ich viel, viel besser sein als am Montag. Das ist schon davor, das auch zu wissen, wie das dann funktioniert, ist ja, es ist interessant.
Ich glaube, ja, ich kann mir vorstellen, dass es eine gewisse Gelassenheit einem einfach gibt, wenn man auch schon, genau wie du sagst, diesen Prozess, oh, okay, erstmal kacke, dann wird's gut, ja, schon durchlaufen hat. Trotzdem, ich kann mir vorstellen, dass, wenn man aus, von dem Punkt kommt, wie gesagt, ich fahre einfach um, zu, ah, mach mal Korbleger rechts, dass man denkt, okay, also ich verlasse jetzt ja den Boden, so, und dann muss ich irgendwann auch wieder landen.
Ich habe lang bei Korbleger nicht den Boden verlassen. Aber ja, da war zwischendurch auch, da war viel Mut auch immer wieder. So, das muss man ein, zwei Mal gemacht haben in dieser Reha, um zu sehen, okay, du würdest niemals denken, dass es funktioniert, aber es funktioniert. So, das erste Mal, ich kam Freitag oder Donnerstag, kam ich in die Reha und Samstag, Sonntag ist immer so ein bisschen Ruhezustand in der Reha. Also es, ja. Und am Samstag war halt eigentlich vom Ablauf wäre so, okay, wir versuchen das erste Training. Und dann hat meine Trainerin mir so ein Wackelbrett hingestellt. Ich so, am Donnerstag habe ich das erste Mal Schritte so ein bisschen länger gemacht und jetzt stellst du mir ein Wackel. Niemals kann ich da eine Sekunde drauf stehen. Und so nach 5 Minuten konnte ich da einfach drauf stehen. Ich habe so 50% von dem, was passiert ist, gesehen. Aber ich konnte darauf stehen, wow. Wo ich so denke, hä, wie funktioniert denn das jetzt? Ja. Und das war einfach, weil ich vielleicht auch davor ein paar Verletzungen hatte, wo ich viel mit Gleichgewicht und gerade mit so Wackelbrettgeschichten hatte. Das kann eigentlich mein Körper. Ich brauchte am Anfang vielleicht 1-2 Minuten, um mich da wieder dran zu gewöhnen, aber er kann es.
Ja.
Und da brauche ich jetzt nicht meinen Kopf für oder meine Sicht für,
ja,
weil die Füße oder der Körper an sich, der funktioniert auch so, der kann das. Und das war so ein erster Turning Point, wo ich gesagt habe, Alter, ich kann mir viel mehr zutrauen jetzt wieder, als ich eigentlich von mir selbst erwarte. So.
Aber ich kann mir vorstellen, dass man auch mal überpaced und irgendwie denkt, okay, ja, jetzt springe ich da einfach so ins kalte Wasser, ich mache das jetzt einfach und dann zahlt man vielleicht danach einen Preis dafür.
Das habe ich im Krankenhaus ein paar Mal gemacht, aber dann danach hatte ich darauf keine Lust mehr.
Was war das Krasseste in der Beziehung, dass du einfach dich überanstrengt hast?
Das Krasseste, also ich weiß, dass ich irgendwann, also ich wusste, okay, ich konnte gehen, also Laufen funktioniert und jetzt, also es war intensiv, also ich bin jetzt schon ein paar Tage nicht umgekippt mehr.
Wie sich das anhört, so.
Ich habe ein paar Tage nicht umgekippt. Ja, ein paar Tage Pause dazwischen auch gehabt. Und dann so nächster Schritt, versuche ich einfach mal doppelt oder dreifach die Zeit im Stehen zu verbringen, was zu der Zeit wirklich ein Unterschied war. Und ich wusste eigentlich davor, dass es nicht funktionieren wird. Es hat auch nicht funktioniert, aber ich habe es trotzdem ausprobiert.
Ja.
Und es waren, also seit ich, glaube ich, das erste Mal umgekippt bin bei so Geschichten, waren immer, weil ich einfach einiges auch wiege und ein bisschen Körpergröße mit mir bringe, ist nicht nur eine Person da. Also ich hatte auch einfach die Sicherheit hinter mir, da sind ein paar Leute, selbst wenn es jetzt nicht funktioniert, ist halt so. Ja, ja, das war so zum Beispiel.
Also wurde es immer aufgefangen?
Ja,
okay.
Also ich so vermute, dass ich hatte danach keine Schmerzen am Rücken. Also
super, so, okay. Vielleicht weißt du auch stellweise nicht mehr. Eine Sache, stell mir gerade so vor, ich meine, du warst in einem Reha-Zentrum und ich kann mir vorstellen, so viele Leute in deinem Alter waren nicht da, oder?
Oh ja, das hätte ich fast vergessen anzusprechen. Also da müssen wir nochmal ganz vorne auch anfangen.
Ja.
Auch eine der ersten Personen, die überhaupt da waren, ich habe im Nachhinein das erst gesagt bekommen, dass er überhaupt da war, war Herr Hoeneß auch.
Ah, okay.
Also ich glaube, am ersten oder zweiten Tag war er im Krankenhaus. Und er hat mich so gefragt, ja, was weißt du überhaupt noch alles? Und ich so, ich habe einfach nur versucht, ein bisschen so viel es geht zu lächeln, aber so richtig, also ich habe erkannt, was los ist, aber ich hatte, er hat mir auch ein paar Sachen gesagt, die ich absolut falsch eingeschätzt hatte.
Wie was falsch eingeschätzt?
Ich war der Meinung, dass er mich an meinem Fuß wachgerüttelt hat.
Wie einfach so reingekommen ist, so, ey, aufstehen.
Oder? Ja, weil ich habe geschlafen. Ich habe dann die nächste Sekunde nicht mehr geschlafen. Dann stand halt jemand vor mir. Und deswegen dachte ich, ich habe auch irgendwas an meinem Fuß gespürt. Deswegen dachte ich, und er meinte, nein, du wurdest komplett durchbewegt. Ja. Und er war halt gerade an deinem Fuß dran, der Physiotherapeut. Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass eine andere Person überhaupt noch da war. Ja, ich wollte nur sagen, seit eigentlich Tag 1 und wahrscheinlich auch davor, hat er auch so seine Hand drauf gehabt und hat alles überwacht und auch viele Sachen eingeleitet.
Ja.
Was dann auch nochmal zeigt, was dieser Verein dann wirklich ist, wie der Basketball dann zu diesem Verein dann gehört. Und er, glaube ich, auch einen großen Anteil daran hatte, dass ich am Tegernsee an diese Reha-Klinik überhaupt durfte.
Ja.
Weil es ist eigentlich eine, ich weiß nicht, osteopathische oder ich weiß nicht, die Reha-Klinik ist nicht für neurologische Fälle.
Okay.
Und ich bin neurologischer Fall, deswegen darf ich da eigentlich nicht hin. Ich war aber schon viel zu gut neurologisch, um in eine neurologische Reha zu kommen. Also waren wir ein bisschen im, okay, was machen wir jetzt mit dem? Also der muss in eine Reha, das sieht jeder, aber in eine neurologische Reha kann er nicht.
Da wärst du unterfordert gewesen wahrscheinlich.
Genau, ja. Also ich werde, also so wie ich zu dem Standpunkt, wo ich da eingeliefert werden würde, werden Leute eigentlich entlassen. Ja, deswegen konnten wir mich da nicht hinschicken. Wo soll ich sonst hin? Und ich glaube, da hat Herr Hoeneß viel auch in die Wege geleitet, dass ich da rein durfte. Jetzt weiß ich nicht, auf was ich eigentlich hinaus wollte.
Also ich hatte gefragt, ob du da wahrscheinlich der einzige junge Mensch warst in dieser
Klinik. Ach ja, genau. So ein Zwischending war, okay, Paul, wir schicken dich zum Tegernsee, deine Frau darf übrigens mit. Und das gerade in Corona.
Super, ja.
Also sie musste dann ein paar Sachen, ich weiß gar nicht mehr, ob geimpft oder getestet oder was weiß ich. Wir haben halt dieses Doppelzimmer bekommen und außer für Training und für Therapien habe ich das eigentlich nicht verlassen. Also ich habe wirklich so das erste Mal dann wieder seit, also Krankenhaus, ich weiß nicht, ob das jetzt 2, 3, 4 Wochen oder irgendwas war, dass ich wirklich wieder Sachen unternehmen konnte im eigenen Zimmer. So, ey, wollen wir heute Abend einen Film gucken oder wir spielen oder irgendwas oder wir haben so immer wieder so Pakete von Freunden habe ich geschickt bekommen. Dann war da mal so ein Flummi dabei und dann habe ich einfach mit Mira einfach nicht stundenlang am Stück, aber am Tag stundenlang mit diesem Flummi einfach trainiert, weil das auch so ein durchsichtiges Ding war, was ich nicht genau sehen konnte. Dann springt es immer wieder woanders hin, das war halt reaktiv. Also ich habe eigentlich sehr wenig von der Reha sonst mitbekommen, außer halt, dass das Training optimal war, dass die Behandlung optimal war. Das Essen war im Vergleich zum Krankenhaus wirklich 4 Welten besser.
Ja, gut, ich meine, am Tegernsee in Reha-Klinik. Also.
Ja.
Schade, weil ich dachte, jetzt hättest du Bilder im Kopf, wie du dann in der Mensa-Kantine da stehst und vor dir sind nur so 80-Jährige und dann ist da Paul Zipser dazwischen.
Nee, die haben auch so ein bisschen unterteilt, so Sportler haben ihren eigenen Kraftraum und Trainingsraum und andere, sag ich mal, normale Menschen mit normalen Körpern und normalen Zielen haben dann einen anderen Kraftraum. Also und auch das Corona, normalerweise hätte man da essen gehen sollen in dieser Cafeteria oder Mensa. Und jetzt wegen Corona konnte man sich halt die Sachen auch aufs Zimmer bringen lassen. Ja, und das habe ich halt immer gemacht.
Wie muss ich mir das vorstellen? Vielleicht eine sehr private Frage. Aber du und deine Frau dann da auf diesem Zimmer nach diesem Schocker so. Also ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht über andere Sachen spricht, als wenn man jetzt 2 Wochen irgendwie im Urlaub wäre, im Hotel. Also gab es da, also hat das irgendwie, wenn ich das sagen soll, hat das irgendwie eine neue Phase bei euch eingeläutet, diese ganze Episode?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat uns auf jeden Fall auch näher zusammengebracht. Einfach nur, weil ich in diesem Status war, dass ich wirklich auch, ich wäre auch irgendwie klargekommen, hätte ich keine Hilfe dann im Zimmer gehabt, aber sie hat mir alles abgenommen, was sie mir abnehmen konnte. Irgendwann wollte ich das nicht mehr, weil ich gesagt habe, ey, wenn ich irgendwas holen will, ich will einfach selbst aufstehen und das machen. Ja, aber ich hatte einfach perfekte Hilfe und sie dann auch so zu sehen, weil sie kennt mich natürlich in dem Status auch nicht, aber einfach auch nur zu sehen, okay, sie hat gar kein Problem damit, irgendwelche Sachen für mich zu machen, die jetzt vielleicht für Leute, die seit einem Jahr zusammen sind, vielleicht auch ein bisschen komisch sind, aber das war bei uns beiden überhaupt gar kein Ding und auch ja, sie hat mich wirklich sehr gut gepflegt, muss ich sagen.
Jetzt bist du ja schon wieder am richtig trainieren. Also ich glaube, wenn Leute jetzt schon relativ früh in den Audidome kommen, sehen sie dich ja noch damit rumspringen mit Kovacic, mit dem eurem Player Development Coach. Mhm. Wo bist du da jetzt? Also was ist so dein Status? Man sieht ein paar Instagram-Videos, wie auch mal Dank rechts oder links sehr zart dann durch die Häuser geht. Ja, wie muss ich mir das vorstellen, gerade eure Einheiten?
Wir haben jetzt diese Woche angefangen mit leicht Kontakt. Also wir nennen es immer Dummy Defense, einfach nur irgendjemand ist da und gibt dir halt ein bisschen was auf den Körper, aber eigentlich springt er auch weg, wenn du jetzt zum Korb willst. So. Ja, und gerade auch, weil wir das vorhatten, das jetzt anzufangen, habe ich gedacht einfach, das ist ein guter Zeitpunkt, jetzt auch mit Podcast oder mit darüber sprechen. Einfach, ich wollte es so ein bisschen einfach hinter mich lassen und jetzt sagen, okay, dieser Kontakt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Vielleicht habe ich auch irgendwas Lustiges zu berichten. Aber nein, es läuft eigentlich ganz gut. Ja, und alles drumherum, jetzt auch, ob ich in Curl gehe, ob ich jetzt 5 Rolling in Folge mache, vielleicht beim 6. oder 7. Wird es dann irgendwann ein bisschen, Emilio, lass mich mal kurz was trinken, aber nee, da sind wir jetzt schon lang hinterher, aber ja, es funktioniert eigentlich alles gut, nur immer wieder verliere ich also für jeden anderen Menschen, der mir beim Training 1,5 Stunden zuseht, wie ich Vollgas gebe, ist nicht zu erkennen, glaube ich, dass ich jetzt was am Kopf hatte.
Ja.
Da wird jetzt eher gesagt, ey, spielt der jetzt gleich? So. Für mich immer ein paar Sachen sind einfach noch nicht auf dem Stand, dass ich sage, irgendwie, okay, Teamtraining oder was weiß ich. Aber also abgesehen vom Kontakt generell fehlen noch ein paar Sachen, aber das sind Sachen, die ich sage, okay, das ist einfach jetzt eine Frage der Zeit und deswegen will ich jetzt die nächsten Schritte schon gehen, um zu sehen, wie es funktioniert und ob wir irgendwas umstellen müssen noch, weil auch die ganze Reha, abgesehen jetzt vom Basketball, ob das jetzt Fitness, Kraft, Basketball ist, ist einfach von Tag 1 eigentlich, also ist jeden Tag das immer passiert, was passieren hätte können. Also wir haben immer jeden Tag wirklich das Maximum rausgeholt. Und gerade auch Emilio, das war auch der Plan, dass wenn ich mal nach einem Krafttraining komme, ist es ziemlich wurscht, ob du jetzt einen Plan für mich hast, aber dann wird einfach gesehen, okay, was kann er jetzt, was versuchen wir jetzt, und dann wird eine Stunde oder ein bisschen länger einfach daran gearbeitet. Und ja, wie diese Reha so funktioniert hat oder funktioniert, ist einfach ja, beachtlich.
Ich finde, das ist so ein krasser Schritt, ja auch in wenigen Wochen von ich kann mich nicht aufrichten im Bett zu ich werfe einen Basketball in den Korb. Das ist ja auch koordinativ eigentlich eine ganz andere Nummer. Aber also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du basketballerisch dann bei null angefangen hast. Also war das denn, so, wenn wir beim Wurf bleiben, war das direkt da? Oder musst du das auch wieder mühsam zusammenbauen?
Doch so grob war die Technik und sowas, alles war da eigentlich. auch ganz am Anfang das erste Mal, wie wir in die Halle gegangen sind. Aber halt, dass der Körper so gerade bei einem Wurf einfach so in einem Fluss wieder geht, das ist natürlich nicht. Oder dann einzelne Sachen haben nicht gestimmt, aber das haben wir alles gut hinbekommen. Und das ist auch normal eigentlich. Sagen wir mal, wenn du, ja, ich bin jetzt 5 Monate ungefähr, glaube ich, 9.6. war die OP, 5 Monate. Das ist auch ganz normal, dass du, wenn du so eine lange Zeit das nicht gemacht hast, dass es einfach wieder ein bisschen Zeit braucht.
Kannst du denn, wenn du jetzt dann wirfst und du merkst irgendwas, hast nicht richtig abgeklappt, das Handgelenk oder Ellenbogen war draußen und Emilio sagt dir das, kannst du dann direkt sagen, okay, alles klar, klar, korrigiere ich? Oder ist das dann manchmal so, okay, ich will es korrigieren, aber es geht gerade nicht?
Ja, also normalerweise schon, aber ab und zu, ich glaube so seit 2-3 Wochen, hatte ich immer wieder auch Sachen, wo ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt einfach einen Airball geworfen. Und dann Emilio guckt mich an, okay, was war denn jetzt der Fehler? Also es ging jetzt nicht drum, mich auszulachen, sondern wirklich, was war der Fehler? Und ich so, manchmal gar keine Ahnung. Und das war dann genau die Sache, was jetzt nicht mit der Hand zu tun hatte, mit dem Gleichgewicht, irgendwas, sondern es war dann immer eigentlich, haben wir dann ein paar Tage danach, sag ich mal, erfahren oder hat sich herausgestellt oder vielleicht ist es auch nicht so, aber wir denken, dass es so ist, dass immer, wenn ich eine Zeit lang mich sehr beanspruche, ist einfach irgendwann das Nervensystem sagt,
das reicht
Ruhe. Ja, gerade wenn wir Ballhandling machen, 10 Minuten, am Anfang waren es 2 Minuten und dann hat das Nervensystem gesagt, tschüss. Also jetzt, sagen wir, 10, 15 Minuten machen wir konzentriert wirklich auch gute Drills, wo du normalerweise als normaler Basketballer auch besser wirst. 10, 15 Minuten machst du es und dann irgendwann merke ich, okay, jetzt fliegt mir der Ball nur noch irgendwie weg. Dann machen wir Trinkpause. Mittlerweile geht es auch wieder schneller, dass ich, sage ich mal, nach 5 bis 10 Minuten davon nichts mehr merke, dann ist das Nervensystem wieder da, wieder angeschaltet. Ja, aber vor ein paar Wochen oder Monaten haben wir dann einfach das Training
abgebrochen.
Ja, fertig. Ja.
Ich finde das so krass, weil man natürlich das Muskulatur irgendwann leer ist, das weiß man ja, aber dass irgendwie das Nervensystem auch irgendwie so ein Turbobalken hat, der irgendwann drunten ist, ist ja echt
krass. Ja, normalerweise hast du entweder der Körper ist kaputt oder ein Muskel oder du bist vom Kopf so müde, weil du, keine Ahnung, jetzt ein Teamtraining hattest und danach ein Individualtraining oder das halt. Und du kannst alles, sag ich mal, eigentlich mit dem Kopf wieder ausschalten. Dass du sagst, okay, ich weiß, woran es liegt. Das Problem, geh mal weg wieder und jetzt bin ich wieder konzentriert am Trainieren. Ob das jetzt mein Kopf nach 4 Stunden ist, den kann ich dann auch wieder aufrichten. Aber das Nervensystem kannst du halt nicht wieder aufrichten für eine Zeit. Das braucht halt, also vielleicht habe ich es auch nicht herausgefunden, aber ich kann es gerade nicht. Ja, und das braucht einfach ein bisschen Zeit und dann geht es danach wieder weiter.
Jetzt machst du natürlich noch kein Teamtraining und nicht so wirklich 1 gegen 1 oder 2 gegen 2, aber ich stelle mir vor, dass das so der schwierigste, auch der letzte Schritt ist, wirklich, wenn man Basketball spielt und man macht das relativ gut, dann muss man irgendwie auch nicht mehr nachdenken, dann ist das ja alles irgendwie, ne, es fließt ja, man ist im Flow im Idealfall und man reagiert auf das, was man sieht, und das ist ja alles nur Nervensystem. Wenn du jetzt sagst, du machst so mit so Dummy-Defense, dann wird es schon auch darum gehen, dass vielleicht der Verteidiger auch dann sich in eine Richtung dann vielleicht zwingt oder so. Kannst du schon schnelle Entscheidungen treffen, wenn du auf jemanden zudribbelst und der sagt dir jetzt, mach Korbleger links oder rechts?
Das kann ich dir nicht sagen, das haben wir noch nicht ausprobiert.
Habt ihr noch gar nicht ausprobiert?
Okay. Nee, reaktiv haben wir noch nicht, weil das ist halt dann die Königsdisziplin. Genau. So. Und gerade auch das, weil ich bin ja ein Spieler, normalerweise, ich reagiere ganz schnell auf irgendwelche Sachen und die sind dann aber auch natürlich für mich.
Genau, ja.
Und dann haben wir auch irgendwann mal, wir haben ein paar Sachen aufgenommen während Trainingseinheiten, wo ich dann auch gesagt habe, ich muss wirklich auf jeden Schritt, also egal was ich mache, ich muss mich konzentrieren aufs Ballfangen, ich muss mich konzentrieren auf den Ball durchzuziehen, also einen Rip zu machen, ich muss mich konzentrieren, dass ich den Ball dribbel und wie ich ihn danach fange. Und dann fängt dann der Sprungwurf an und dann muss ich mich auf das konzentrieren, bla bla bla. Und dann am Schluss muss ich noch auf den Wurf konzentrieren, dass ich einen Ellenbogen, weil ich immer wieder jetzt gerade halt nicht die Kraft beim Sprungwurf habe, die ich normalerweise habe, dass ich zu tief werfe. Also, dass ich versuche, einen Ellenbogen höher zu halten. Das sind dann 10, 15 Sachen, auf die ich achten muss, wenn ich einen Ball fange, den Ball rüberzunehmen, ein Dribbling im Wurf. Und normalerweise denke ich eine Sache und zwar, oh, ich bin frei, perfekt.
Genau. Das so. Klingt da wie so ein Mini-Basketballer, der das alles irgendwie kann, aber der gesagt bekommen muss, wann was gemacht wird halt.
Genau, das ist so, ich habe mal BBL gespielt, aber jetzt spiele ich in der U13.
Ja. Alter. Wahnsinn, ja.
U13 gibt es noch nicht mehr, U12 und 14. Ja. Ich habe jetzt, ja. Das ist aber auch witzig zu sehen eigentlich, weil ich ja weiß, wie es eigentlich ist und dass der Körper dann wieder es schafft, sozusagen, wieder so zurück auf das Level zu kommen. Also ist verrückt, ja.
Jetzt sehen dich ja deine Teammates und weil sie mussten ja die Finals gegen Alba spielen mit dem Wissen, dass bei dir wirklich auf Messers Schneide stand. Kannst du dir vorstellen, wie die das damals überhaupt geschafft haben, da anzutreten? Was kam auch dann im Nachhinein? Hast du mit Jungs sicherlich auch gesprochen? Wie haben die dich auch vielleicht mitgenommen in diese Finalserie?
Ich habe keine Ahnung, wie ein Spieler mit sowas. Also, ich weiß auch, vielleicht habe ich es auch wieder vergessen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was genau zu 100% Marco und Basti dann im Team gesagt hat. Also ich glaube nicht, dass sie sehr ins Detail gegangen sind, aber ich glaube, so wie auch die Spieler alle mit mir geschrieben haben, die wussten schon, was ungefähr auf dem Spiel steht,
ja.
Und wie sie reagiert haben. Aber man hat so gerade bei den ersten Nachrichten, wie ich dann angefangen habe, keine Ahnung, eine Woche nach der OP, dann überhaupt mein Handy in die Hand zu halten, dann hat man natürlich einige Nachrichten bekommen. Dann hat man auch wirklich so gesehen, so wer wie damit eventuell umgeht. Und da ist mir gerade, wie du es gesagt hast, so Lucho als Erster eingefallen, wie er so mir, ich weiß nicht mehr genau, ich wünschte, ich könnte mich jetzt daran erinnern, wie er mir es geschrieben hat, aber es war sehr humorvoll und so, ach, hör doch mal auf, irgendwas jetzt hier
vorzuspielen. Drama Queen.
Ja, du musst doch auch immer irgendwie im Mittelpunkt stehen. So. Ich weiß, es war auf jeden Fall witzig, es war nicht irgendwie, ja.
Und aber das finde ich eh immer cool, finde ich generell so im Leben, ne? Wie manche Leute, wenn solche tragischen Sachen passieren, wenn man irgendwie denkt, oh Gott, das war jetzt ein Riesenproblem. Ich finde auch mal, die Kumpels, die sind am besten, die irgendwie genau so eine Sprüche dir halt schicken, weil dann du merkst, okay, auch wenn es in dem Fall um Leben und Tod ging, ist schon okay, passt schon.
Ja, wenn du das lesen kannst, dann scheint es ja ganz gut gelaufen zu sein.
Ja, genau.
Ja, auch ganz viele Leute, da bin ich auch nochmal doppelt dankbar, ganz viele Leute haben auch erstmal überhaupt sich gar nicht gemeldet, obwohl sie es gewusst haben. Auch gute, sehr, sehr viele gute Freunde, die einfach gesagt haben, wir lassen ihn jetzt erstmal in Ruhe und sobald wir hören, dass es ihm besser geht, dann wollen wir uns melden.
Ja,
das hat mir eigentlich doppelt geholfen. Erstens hatte ich nicht im Kopf, wenn ich das erste Mal aufs Handy geguckt habe, okay, so und so viele Leute haben geschrieben, also ich hatte dann den Anspruch, auch als Training oder als Dankeschön, jedem Einzelnen dann zu antworten. Ja. Und ich habe mich dann zwischendurch, das ist dann ein weiteres Beispiel, vielleicht übernommen, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt sind 25 Leute dran. Und dann waren aber eventuell nur 15 eigentlich möglich. Und ich habe 25 versucht und dann ging es mir nicht so gut danach. Und vielleicht haben mir diese Freunde, die sich halt nicht gemeldet haben, vielleicht einen Ausbruch nochmal erspart.
Jetzt hast du ja auch verlängert beim FC Bayern. Das war, glaube ich, für viele, glaube ich, wahrscheinlich so, what? Kann überhaupt Basketball spielen? Weiß man das überhaupt? Was ist da in deine Entscheidung mit eingeflossen? Weil ich kann mir vorstellen, du hattest sicherlich andere Probleme als Vertragsverhandlungen zu führen.
Nee, wir haben auch eigentlich keine Verhandlungen mehr geführt. Ja. Also wir haben, ich weiß nicht mehr, wann wir angefangen haben, aber wir haben davor angefangen zu reden und wir waren uns relativ einig eigentlich schon geworden. Es waren noch so ein paar kleinere Sachen, die man abstimmen musste. Und dann kam das dazwischen und dann war wirklich eigentlich nur danach von mir die Frage, okay.
Wollt ihr noch?
Ich kann mich noch erinnern, wir wollten was machen. Marco, wie schaut's aus?
Ach, daran, dann Marco wahrscheinlich so, ach, daran konnte ich noch erinnern, oder
was? Du hattest noch was vor oder so, ja. Das war dann eigentlich nur noch Formsache. Also das war dann wirklich so ein paar Sachen halt, die über die Zeit dann abgestimmt worden sind und dann nur noch die Unterschrift.
Wie sehr sehnst du das denn herbei, dass du jetzt wieder endlich mit dem Team trainieren kannst? Oder ist das was, wo du jetzt gar nicht so wo du denkst, okay, das muss jetzt auch passieren in 5 Wochen oder in 6 Wochen oder in 8 Wochen? Oder sagst du, nee, das kommt irgendwann? Also wie sehr, also ich will nicht sagen, wie heiß, weil heiß bist du auf jeden Fall, aber wie sehr wirklich willst du das so schnell, wie es geht?
Also ich habe mir nie eigentlich auch diesen Zeitraum irgendwie gegeben. Ich habe mir nie gesagt, bis dann will ich es schaffen, sondern einfach nur, ich will da hinkommen, mal gucken, wie schnell es geht. Ich habe jetzt gerade noch überhaupt gar keinen Gedanken eigentlich damit verbracht, irgendwie über das Teamtraining nachzudenken, weil ich einfach selbst noch nicht weiß, okay, gerade so reaktive Sachen, weiß ich überhaupt nicht, wie die überhaupt gerade funktionieren würden. Deswegen, ich muss einfach davor ein paar Sachen will ich verändern und dann will ich anfangen übers Teamtraining und gerade mit unserem Kalender oder einem normalen Juli-Kalender muss man auch gucken, okay, wann wäre überhaupt mal das nächste richtige Teamtraining, so wo ich dann einsteigen könnte. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken. Aber auch zwischendurch, ganz am Anfang, wie ich dann nach München gekommen bin und wir angefangen haben mit Basketball, habe auch Emilio gesagt, ey, ich würde gerne das immer so planen, dass ich das Teamtraining zugucke. Und nach dem 2. oder 3. Teamtraining, glaube ich, habe ich gesagt, Emilio, das machen wir auf keinen Fall weiterhin so. Ich will da auf keinen Fall gerade zusehen. Jetzt nicht, weil die Jungs beschissen sind und wir schlecht eingekauft haben, sondern ich sehe jeden Tag die Competition und ich sehe, wo ich eigentlich jetzt gerade wäre. Und danach bin ich dann am Training oder davor, am nächsten Tag, keine Ahnung. Und beim nächsten Training sehe ich dann, wo ich jetzt gerade bin. Und dann werde ich nur verbissen und frustriert.
Ja. Okay.
Und das hilft gar keinem. Also dem Team hilft es nicht, dass ich da sitze und meine Sprüche reiße. Und mir hilft es nicht, dass ich im nächsten Training die Hälfte wieder wegschmeißen kann, weil ich nur noch am Ball rumkicken bin. Und ich war auch gerade die Zeit, glaube ich, zu Hause eher nervig unterwegs, weil ich einfach, ja, das hat mir keine Ruhe gelassen.
Guckst du denn die Spiele?
Die Spiele gucke ich, ja.
Das geht?
Ja, auch, also es war keine lange Zeit. Ich war ja bei in Bruneck war ich bei den Jungs dann dabei. Dann hatte ich da ein paar Tage, wo ich wieder zugeguckt habe und ich glaube, also dann war es eh nicht mehr so lang, also dann hatte ich mal einen guten Breakdown, so fast eigentlich den krassesten für mich, wo ich gesagt habe, Alter, so lasst mich alle in Ruhe. Und ab da habe ich eigentlich jedes Spiel gesehen, weil ich glaube ich ab da auch über den Berg so war von diesen Geschichten, dass ich sehe, okay, ihr könnt das, ich kann nur das.
Reicht dir das denn? Ich meine, klar, es ist eine Riesenaufgabe vor dir, wieder an den Punkt zu kommen, wo du da mitspielen kannst. Aber reicht dir die Reha so als Competition, also dieses Competition mit dir selbst?
Die reicht mir.
Das reicht dir.
Ja. Das gibt keine, also Training normal im Sommer oder Individualtraining oder Krafttraining, da siehst du, das ist die härteste Aufgabe überhaupt, dich selbst nach vorne zu bringen. Und wenn du dann auch noch die Schwierigkeit drin hast, dass du selbst nicht so funktioniert, wie du es gern hättest oder wie du es kennst von dir selbst, und dann ein paar Faktoren mit, zum Beispiel, wenn man sollte darauf achten, nicht so schnell den Kopf zu drehen und so Sachen, also das da hat mir jeder Tag hat mir da gereicht. Da brauche ich nicht noch mehr Competition.
Wie ist denn, das haben wir gar nicht thematisiert, vielleicht zum Abschluss, dein Leben außerhalb von der Halle? Würdest du sagen, dass du da bei 100% bist, 80%? Kannst du Auto fahren oder so? Geht
außerhalb bin ich bei 100%.
Okay.
Ich habe ja diese Reha gemacht, dann bin ich nach Heidelberg. Und ich wollte auch erstmal nach der ganzen Geschichte zur Familie und auch viele Freunde einfach in Heidelberg. Deswegen, ich wollte einfach nach Heidelberg. Und dann war für mich, okay, jetzt hier mit dem OSP und hier Therapeut wieder und da Leute besuchen und hier Familie irgendwas erklären, was heute ging. Da habe ich auch einfach mal einen Schlussstrich ziehen müssen für mich selbst. Ich habe gesagt, ich muss weg, ich muss in Urlaub. auch wenn ich jetzt gerade nicht viel, was man eigentlich im Urlaub machen würde, macht, aber ich muss einfach weg.
Ja.
Und dann sind wir auch 10 Tage weggefahren, Florenz, und haben nichts eigentlich gemacht, außer da gelegen, gegessen und getrunken und Fahrrad gefahren. Das war sehr schön. Mhm. Das hat noch meine Mutter mir überhaupt nicht zugetraut, dass ich da wieder Fahrrad fahren kann. Und ich habe es einfach mal versucht. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was du gesagt hast.
Nee, ich wollte aber nur wissen, ob du bei 100% bist, hast du ja schon gesagt im Leben. Was nimmst du mit von dieser ganzen Geschichte? Das ist ja ein Schicksalsschlag, wo es sich ja irgendwie rausstellt, dass es alles irgendwie läuft gut. Aber was unterscheidet den Paul Zipser vor dieser ganzen Geschichte mit dem Paul Zipser jetzt, außer dass du noch keinen Korbleger kannst, wenn ein Verteidiger vor dir steht?
Also Basketball ist auf jeden Fall kleiner für mich. Mhm. Also das heißt nicht, dass es unwichtiger ist, aber wenn es nicht laufen sollte, dann könnte ich auch mal schneller das jetzt mal vergessen, wenn irgendwas Wichtigeres ist. Ich glaube, ich gehe auch mit Menschen, die ich nicht kenne, ganz anders um, weil ich weiß, okay, jeder Mensch, den ich jetzt irgendwie auf der Straße oder was weiß ich, irgendwo treffen sollte, da hast du keine Ahnung, wo der gerade herkommt und was gerade seine Aufgabe ist. Also ich lasse, auch wenn die sich komisch verhalten sollten, ich lasse die einfach in Ruhe. Ich glaube, ich bin eh ein bisschen gelassener Mensch, aber ich glaube, ich bin noch ein bisschen...
Das, glaube ich, ist relativ klar geworden in der letzten Stunde.
Ich glaube, ich bin noch gelassener geworden durch diese ganze Geschichte, okay, weil ich weiß, also wäre das anders ausgegangen. Also sich einfach Stress zu machen, um irgendwelche Sachen, die letztendlich dann, wenn du da im Krankenhaus liegst und sagst, okay, in 3 Tagen könnte irgendwas passieren, könnte es vorbei sein oder was weiß ich, dann ist es völlig unwichtig. Also ich sehe, glaube ich, also ist zumindest meine Wahrnehmung, ich habe eine andere Perspektive als sonst. Ich denke, ich habe das davor schon gut gemacht, aber jetzt versuche ich es noch besser zu machen, dass wenn irgendwas, was ich nicht verändern kann, was mich überhaupt nichts angeht, was mich nicht beeinflusst, dann hat es keine Rolle für mich. Also es könnte in Zukunft auch noch schlechter für mein Gedächtnis sein, wenn mir jetzt irgendjemand eine Story erzählt und juckt mich nicht, dann habe ich gar keine Ahnung mehr, was er gesagt hat. Also es könnte auch sein, dass es jetzt schon der Fall ist, aber es könnte noch schlimmer werden.
Ich finde das spannend, dass du das sagst, weil ich habe das auch erlebt. Ich finde es manchmal so befreiend, wenn man an Punkte kommt, wo man so singulär sich auf eine Sache konzentrieren muss. Aus welchen Gründen, aber man einfach weiß, okay, jetzt in dem Moment ist nichts wichtiger als diese eine Geschichte und dann den ganzen Rest auszublenden. Ich finde, das befreit einfach total. Gerade in so einer Zeit, wo man sich ja, die hat erlebt, muss ich jetzt nicht sagen, auch mit Sachen beschäftigen muss, Social Media und so ein Blödsinn, der einfach total virtuell ist und der gar keine Bedeutung hat. Und deshalb finde ich so Konzentration auf so einzelne Punkte immer echt, echt wichtig. Muss nicht so ein Punkt sein wie bei dir, aber ich finde, generell hilft das.
Ja, auch so zu sehen im Krankenhaus dann diese verschiedenen Leute. Ich hatte einen Zimmernachbar, ich hatte verschiedene Schicksale. Ich hatte eine Zimmernachbarin, der es furchtbar ging, wo dann die Familie auch sich beschissen verhalten hat, wo ich gesagt habe, Alter, was habe ich für ein Glück? Also ich lerne das und meine Familie oder meine Freunde machen das anders und um mich wird sich anders gekümmert. Oder wenn ich in der Intensivstation bin und ich sage, okay, jetzt meine Schwester hat mir jetzt heute 15 verschiedene Beeren gebracht und irgendwie hier den
Beeren, also im Sinne von Heidelbeeren, Blaubeeren,
sowas. Ja, okay. Früchte. Ich bin extremer Früchte- und Beerenmensch.
Okay, ja, ist ja auch gut.
Bernie-Mensch bin ich auch, aber ich meine jetzt die Früchte. Und ich sehe dann, es waren immer 2 Leute und dann getrennt von so einer Glastür und man hat alles gesehen, man hat nichts gehört, aber man hat gesehen, wie dann da drüben, ich habe zweimal gesehen, wie jemand das erste Mal aufwacht. Und je nachdem, ich habe jetzt einmal gefragt, der hat einen Autounfall und stell dir mal vor, du fährst auf Arbeit, du hast irgendwas im Kopf und 2 Wochen danach wachst du auf.
Ja.
in der Intensivstation drei Ärzte neben dir und deine ganze Familie. Also die ticken alle aus. Mhm. Die versuchen wegzurennen oder was weiß ich, was sie nicht können. Aber
ja.
Und dann einfach zu wissen, okay, da bin ich froh, dass es mir jetzt nur so geht. Und alle drumherum in meiner Bubble, die mich kennen, sagen, oh, dir geht's jetzt voll scheiße. Und ich denke so, ey, es gibt noch mal andere Leute. Ja. Und auch viel, viel schlechter. Ja, deswegen, ja, ist schon Perspektive. Und auch Leute, jetzt Zimmernachbarn, die sagen, oh, ich habe jetzt hier die kleine OP bekommen und in zwei Tagen bin ich hier raus, oh, und regen sich zwei Tage auf über irgendeinen Scheiß. Hm. Und ja, beruflich, ich konnte jetzt das Meeting nicht machen oder warum schmeckt das Essen jetzt scheiße? Sorry. ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon das soll, ja, egal.
Nee.
Wo ich dann gedacht habe, Alter,
das
also natürlich kannst du es nicht anders wissen, aber ich habe es jetzt anders kennengelernt und ich weiß, wie es Leuten gehen kann überhaupt und dieses Ding, ja, Gesundheit ist die Nummer eins. Also jeder Mensch kann dir sagen, die Gesundheit ist die Nummer eins, außer wenn sie mal so richtig das erlebt haben, entweder am eigenen Leib oder jemanden, den sie wirklich lieben, das dann festzustellen, okay, Gesundheit ist die Nummer eins.
Ja.
Und alles andere kommt auf Nummer Platz 4 bis runter, ja. Also dieser Unterschied, was das ausmacht, halt, ist, ja, das habe ich gelernt.
Das ist zum einen ein gutes Schlusswort. Zum anderen haben wir natürlich noch die Fragen, die von dabei war. Die Schnellfragerunde. Und das Thema ist ja wie immer Verbundenheit. Und die erste Frage ist: Du bist schon 6 Jahre in München, kommst aber aus Heidelberg, also mit zwei Städten eng verbunden. Isar oder Neckar?
Ich würde Neckar eigentlich sagen, du kannst im Neckar nicht baden, das ist ekelhaft, deswegen würde ich Isar sagen.
Okay. Schweinebraten oder Saumagen? Ist Saumagen sowas, was in Heidelberg dann mehr gegessen wird?
Ich hoffe nicht.
Also.
Zu beides nein.
Beides nein, okay. Wie geht das erste Spiel der Bayern gegen Heidelberg seit den 70er Jahren aus, das am 6. Dezember hier im Audidom stattfindet?
Wie das ausgeht, vor ein paar Monaten hätte ich es noch anders gesagt vielleicht, aber Heidelberg spielt einen sehr schönen Start und ich bin überrascht, wie wahrscheinlich alle in Heidelberg selbst auch. Es wird ein gutes Duell, hoffe ich. Gutes Duell, sage ich mal, 20 München.
Ja, gut, das hören sicherlich auch Leute in Heidelberg dann vorher. Wahrscheinlich in der Kabine abgespielt. Wem willst du einfach mal Danke sagen?
Ich habe ganz viele Leute jetzt auch schon erwähnt und vielleicht nicht explizit Danke gesagt, aber ich glaube, die wissen auch alle, dass ich da sehr dankbar bin. Aber jetzt explizit noch mal eine Person, dann würde ich wahrscheinlich einen Jochen Hane sagen. Also er ist immer wieder jetzt auch hier diese Saison so vereinzelt, weil er es einfach nicht mehr zeitlich überhaupt hinbekommt. Was er für mich aber auch in der Zeit gemacht hat, ist sehr krass. Auch vielleicht, wenn man den Jochen ein bisschen besser kennt, ist es nochmal mehr wertzuschätzen. Und auch die Jahre davor, also seit ich in Bayern war, einen Fuß in diesen Verein gesetzt habe, das war 2013. Ich kam ja verletzt hierher.
Mhm.
Und dann habe ich den Fuß gehabt, habe das Knie gehabt, hat Jochen alles perfekt gemacht und das hat schon so ein bisschen so ein Bond dann irgendwie gehabt. Und dann bin ich nach Chicago und habe da wieder eine Verletzung gehabt und Jochen war so mein Pfeiler.
Mhm.
Und ich bin zurück zu ihm gekommen und er hat gesagt, ja, das steht übrigens an. Also ich kann dem Jochen mal ein ganz, ganz fettes Danke sagen für jetzt 8 Jahre und besondere jetzt 5 Monate.
Mit welchem Wort würdest du die Unterstützung des Vereins während deines Ausfalls beschreiben?
Die Stütze des Vereins.
Also die Unterstützung des Vereins, wie würdest du die beschreiben mit einem Wort während deiner Leidenszeit jetzt?
Mit einem Wort.
Steht hier, was soll ich sagen?
Ja, das sind ja so schnelle Sachen, so schnelle Fragen,
wie
davor auch in den
Folgen. Du machst das auch super schnell.
Das läuft gerade sehr gut, gell? Ja, ein Wort reicht da, glaube ich, nicht. Also zum einen natürlich habe ich direkt auch mitbekommen, dass mit den Trikots, dass das ganze Team meine Trikots anhatte, dass Andrea mein Trikot, fand ich ziemlich witzig. Dass dann auch die ganze T-Shirt-Aktion, ich habe vom Office ein Video geschickt bekommen. Es haben sich sehr, sehr viele vom Verein und auch von Fanseite gemeldet. Was ich jetzt gerade nicht alles auseinander irgendwie nochmal danken kann, aber jeder, der geschrieben hat, kann sich angesprochen fühlen. Ja, selbst jetzt bei den Fußballern, bei den Bayern, ist auch rübergeschwappt, dass da, die haben mir ein Video geschickt, das war auch sehr, sehr, sehr cool. Und das zeigt einfach nur, es kamen so viele verschiedene Richtungen irgendwie auf mich zu. Dass man einfach dadurch nochmal sieht, was dieser Verein dann wirklich auch zusammenhält. Und ja, dann Marco kam öfter mal, hat mich alle paar Tage oder am Anfang vielleicht auch täglich angerufen. Kam auch in der Reha vorbei. Andrea hat auch versucht, vorbeizukommen. Ich habe dann wegen Komplikationen absagen müssen, aber ja, also mit einem Wort kann ich dann nicht irgendwie jemandem danken, sondern ja, da gibt es sehr, sehr viele, viele Leute und viele Gruppen, die da unglaubliche Sachen auf die Beine gestellt haben.
Wer unterstützt dich alles auf dem Weg zurück auf den Court? Emilio haben wir jetzt ja schon thematisiert.
Ja, wie viele Leute mich jetzt gerade unterstützen? Also Emilio, mein Trainer, der eigentlich immer meine Preseason so kraft- und konditionell immer so steuert, auch von Tag zu Tag, aber meine Frau, extremst meine Frau, jetzt gerade die letzten Tage, glaube ich, bin ich nochmal ein bisschen anstrengender geworden.
Hä, wieso? Was ist das letzten Tagen?
Die letzten Wochen, wie ich jetzt auch das, jetzt kommt Kontakt, jetzt das nächste Level und dann ist für mich nochmal mehr, also ich war davor jede Einheit fokussiert. Dazwischen habe ich aber auch sehr gut den Alltag leben können, einfach nur. Und jetzt gerade bin ich wieder in dem Modus, ich habe Training, alles drumherum interessiert mich null. Essen zu der perfekten Zeit, Training, dann wieder Recovery zu der perfekten Zeit. Also alles muss perfekt sein. Und ich glaube, Mira hat ein sehr, sehr schönes Leben damit.
Kann ich mir vorstellen, dass das nicht so leicht ist. auf einer Skala von 1 bis 10, ich glaube, die Antwort kann ich selber geben, aber wie sehr freust du dich auf dein erstes Spiel?
10.
Obwohl ich mir vorstellen kann, wenn es, na wohl, du wirst natürlich vorher auch genug im Training schon gemacht haben, aber ich kann mir vorstellen, so dieses erste Mal dann wirklich 5 gegen 5 auch im Training, stelle ich mir schon tough vor.
Das wird tough. Ich werde auf jeden Fall auch mindestens einmal hinfliegen mit Ankle-Breakern. Das weiß ich jetzt schon.
Das ist ja vorher auch passiert, oder?
Ja, absolut nicht. Ich habe mal einen in Heidelberg damals so kassiert, weil ich da mit einer Reha zurückgekommen bin und einfach körperlich noch nicht auf dem Level war.
Ja.
Und ich wollte halt den nächsten Schritt gehen. Niki Würzner hat mir den in einem Fastbreak gegeben. Ja. Ja, das war mein letztes Mal, wo ich hingeflogen bin. Ja. Mit einem Basketball involviert von einem Gegenspieler.
Gibt es da Bewegtbilder von?
Von denen,
nee. Gut, dann müsst ihr jetzt nicht im Internet gucken, ob ihr den noch findet. Mensch, Paul, es war über eine Stunde. Real Talk würde ich es nennen.
Ja.
Das wollen die Leute auch, Mensch, vielen Dank. Ich glaube, es war aber nicht so leicht, über all die Dinge zu sprechen. Und hoffen wir mal, dass wir uns das nächste Mal treffen, nicht über solche Dinge sprechen müssen.
Das wäre doch schön. Vielen, vielen Dank.
Das war sie, die vierte Folge der zweiten Staffel von Open Court, powered by Byver. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Rezension da, zum Beispiel bei Apple Music, empfehlt den Podcast weiter und falls ihr euch ein bestimmtes Thema oder Gesprächspartner wünscht, schickt uns gerne eure Anregungen oder Wünsche an opencourt@fcbayern.com. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.